Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Ralf Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt eine weitere neue Folge und spezielle Menschen erfordern spezielle Orte und so einen befinden wir uns heute auch. Wir sind im wunderbaren Reden und in Reden wollen wir reden. Und mein heutiger Gast ist jemand sehr Besonderes, sehr Spezielles. Und wir fangen, bevor er sich gleich selber vorstellen kann, mit der ersten Frage an. Und sie lautet: Jeans oder Anzug?
Ohne Zusammenhang?
Ohne Zusammenhang.
Emotional, jetzt geantwortet, schnell, impulsiv.
Natürlich.
Die Zeit ist schon rum. Jeans.
Okay, er entscheidet sich kurz und knapp für Jeans. Wir sagen hallo und herzlich willkommen an Archie Klepp.
Das war natürlich eine fiese Frage jetzt. Wir hatten, man muss das vorher klären wahrscheinlich, schon eine Diskussion über Bühne-Jeans oder nicht Jeans. Und im Comedy-Bereich gibt es da ja so zwei Meinungen drüber. Wobei Anzug ist auch geil. Eigentlich stehe ich auf Anzug, weil ich finde Punks im Anzug zum Beispiel geil. Von daher eigentlich im Nachgang meine zweite Emotion nach dem Nachdenken wäre: Punks im Anzug sind geiler als in Jeans.
Ja, das ist sein erster Wortbeitrag. Und trotzdem, lieber Archie, schön, dass du Zeit hast und heute hier bist. Wir haben, um das noch von wegzunehmen, gestern eine grandiose Schnittshow on Tour gespielt hier in Reden und nutzen heute die Zeit, dass wir hier noch ein schönes Interview führen können. Wenn du 2 Minuten Zeit hättest, über deine Welt, über das, was du beruflich tust, Zeit hättest, den Leuten da draußen zu erzählen, dann würdest du was sagen?
Ich habe eigentlich keinen Beruf, ich fahre durch Deutschland und habe Spaß. Also das ist, glaube ich, so der Überbegriff von dem, was ich versuche zu tun, um das ganze Beiwerk, was anstrengend ist und was den Job schwer macht, nicht so hart zu nehmen oder so. Ich bin Komiker. Ich komme von Straßenshows oder meine Familie kommt von Straßenshows. Als Kind habe ich wie Kelly Families Straßenshows gemacht, haben wir, mit dem Unterschied, dass wir jongliert haben und keine Musik gemacht haben. Dann bin ich auf die Artistenschule, da bin ich grandios irgendwann runtergeflogen, habe dann angefangen auf offenen Bühnen, was ich dachte, was witzig ist, so Comedy-Zaubernummern zu machen. Und dann bin ich 2 Jahre mit meinem Vater getingelt über so Kleinkunstfestivals, Straßenfestivals, haben wir vor Karstadt gestanden, da habe ich alles gemacht, von Stelzen laufen, Luftballon drehen, bis hin zu mal im Quatsch Comedy Club spielen oder einmal Mitternachtsshow habe ich auch danach jahrelang nie wieder. Dann habe ich Varieté gemacht und jetzt gerade bin ich mehr in der Comedy-Szene und mache mehr so mein Solo-Programm und mache einen Mix aus allem. Mache eigentlich ein Varieté im Jahr, was ich moderiere und einige Mix-Shows, ein paar Festivals, ein paar Wettbewerbe und dann sonst spiele ich mein Solo-Programm oder spiele als Act mit.
Und wenn man dich fragen würde, was ist deine offizielle Berufsbezeichnung, dann würdest du was sagen?
Ach, das sind Kategorien, in denen ich nicht denken kann. Komiker ist ein Überbegriff noch immer, ne? Da gibt es viele Unterkategorien. Komiker oder Kleinkünstler. Kleinkünstler ist noch eine kleine Oberkategorie drüber.
Und
was willst du denn? Du bist doch der Leute engagiert. Wer bin ich denn? Eigentlich musst du doch mir sagen, weil ich bin doch der Typ, der auf der Bühne steht und das macht, was er auf der Bühne macht. Und früher musste ich ja meine Verträge schreiben und Leute anrufen und überzeugen, dass ich gut bin und habe viel Ablehnung gekriegt und das hat alles Energie gezogen. Und jetzt bin ich auf dem Stand, wo ich sagen kann, ich mache das, was ich mache auf der Bühne und die anderen können sich darum kümmern, das zu bezeichnen und zu verkaufen.
Super, also was mache ich denn? Stellst du mir nach 4 Minuten direkt die erste Gegenfrage, das wäre super. Okay, ich würde sagen, weil ich tatsächlich dich in gar keine Kategorie reinquetschen würde, weil ich finde einfach, dass du einfach so eine unfassbare, grandiose Mischung hast aus ganz vielen. Dieses unfassbare, trashige Zaubern, trotzdem das tolle Moderationsgeschichten, die Geschichten, die du erzählst, und ich finde, das ist eine tolle Kombination, die es in dieser Farbe und Form selten oder kaum gibt. Das glaube ich, würde ich sagen.
Genau, also gerade von der Identität, weil ich da jahrelang auf der Suche war, weil du sagst, das ist das Grandiose. Heutzutage wollen die Leute, habe ich immer das Gefühl, zumindest in bestimmten Szenen, nicht mehr jemand haben, der alles kann, sondern einer haben, der Beste in der Szene ist. Also bei Straßenfestivals buchen die immer den Straßenfestival-Act. Ja. Im Stand-Up-Comedy-Bereich den nächsten Kristall oder wie auch immer. Oder den aktuellen Kristall. Aber, ne? Und jetzt, ich habe mein drittes Solo oder zweieinhalbstes Solo draußen. Und jetzt gerade mache ich halt viel Stand-Up-Comedy. Ich mache wenig Trash. Ich habe zwei visuelle Nummern und ansonsten mache ich halt Stand-Up. Ich habe eine Identifizierung schon, dass ich sage, das ist cool, dass ich zurzeit über meine Familie, über mein Privatleben sprechen kann, Bilder am Kopf schaffe und dass die Leute da mitgehen und Leute zu meinen Shows kommen und danach sagen, Mensch, vielen Dank, die Tipps kann ich zu Hause anwenden oder ich gebe jetzt keine großen Tipps raus oder cool, wir haben auch kleine Kinder, da werden wir mal was ausprobieren oder so. Also in meinem neuen Programm geht es sehr viel irgendwie um meine Familie und um mein Leben. Das heißt, ich öffne gerade die Tür zu meinem Privatleben und bin das erste Mal erstaunt, weil ich eigentlich aus der Artistik komme, wo man immer versucht, eine Rolle zu spielen oder irgendwie Tricks zu machen. Und jetzt bin ich gerade mal so, dass ich meine Persönlichkeit zeige und mich verletzlich mache. Und seitdem funktioniert es irgendwie auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Rhythmus. Also wenn die Show jetzt die neue... hat einen ganz anderen Rhythmus. Man muss ganz kurz dazu erklären, gestern zum Beispiel habe ich wieder blank gezogen, dann bin ich mich nackig auf der Bühne, klemme meinen Schniedel nach hinten, sodass man nicht sieht, ich muss ja ganz kurz erzählen, und reizüberflutete die Leute. Und das war in meinem letzten Solo halt einfach die Zugabe und das hat die Leute so weggeflasht. Ja. Und der Aufbau dahin war auch schon sehr trashig und sehr nach vorne. Und jetzt gerade hat die Show einfach einen anderen Groove, aber einen, den ich total liebe auch. So. Also es ist auch interessant für mich zu hören. Ja.
Schön, dass du mir dieses Bild nochmal auch wieder zurückholst. Das finde ich sehr großartig. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz zurück, weil du das schon im Eingang erzählt hast, die Kombination aus Straße und Bühne. Wie ist das für dich? Gibt es etwas, was du lieber magst oder bedingt sich das beides, weil man Dinge auf der Straße anders machen kann als im Theater?
Ich liebe die Romantik der Straße, die Vorstellung. Mein Vater hat 5 Jahre lang von echten Straßenshows die Familie ernährt. In den 90ern sind die Leute um Sonntag Schaufenster bummeln gegangen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Dann die Läden zu, aber die Leute sind durch die Fußgängerzone gelaufen in Württingen und haben in die Läden reingeguckt. Schaufensterbummeln. Ja. Den Begriff gibt es noch, aber die Tätigkeit nicht mehr. Und damals gab es noch nicht so viel Fernsehen, keine Shows und so. Und die Leute sind in die Straße gegangen, weil sie gedacht haben, ey, der Engländer ist wieder da. Also mein Vater ist Engländer. Und dann war das was Besonderes, ne, ihn live zu erleben. Und es hat sich geändert. Die Schnelligkeit hat sich geändert. Im Gucken, in den Shows, in dem, wie wir konsumieren. Und ich habe, als ich 15 bis 18 war, 2 Versuche gestartet, die echte Straße zu bespielen, weil ich die Romantik liebe, zu sagen, ich habe heute Energie und Bock, ich gehe raus, verdiene Geld und dann gehe ich wieder nach Hause und ich bin mein Chef. Und das hat halt überhaupt grandios nicht funktioniert. Und man wird auch schnell verwöhnt von Auftritten, die dann einfach so gut bezahlt sind. Und ich liebe die Romantik der Straße, habe mich nie auf der Straße durchgesetzt. Ich habe ein paar Festivals gespielt, war nie gut da drin. Auch da habe ich nie es geschafft, sage ich mal, auf so ein Niveau zu kommen, dass die Festivals mich gerne gebucht haben um die Welt oder so. Also ich bin immer eher so durch die Szenen gesneakt oder so und habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich in der Comedy-Szene angekommen bin, dass ich irgendwie das schon immer so, weiß ich nicht, 5 Jahre oder so intensiv betreibe und man kennt die Leute, man freut sich wieder auf die Leute so. Ne? Gestern die Buschs und Herr Benedikt und dich, und dass man einfach weiß, cool, man fährt da jetzt hin und man wird eine schöne Zeit haben. So, ne? Von daher gibt es Parallelen. Parallelen gibt es, klar. Ich mache so ein bisschen Crowdwork, also ich quatsche ein bisschen mit den Leuten manchmal. In so einer Show wie gestern weniger, im Solo mehr. Das macht man auf der Straße viel, um die Spannung zu halten. Und ich dachte immer, ach, das ist, weil man es in Deutschland sonst nicht so sieht, das ist eine Schwäche. Oder auch wenn mein Material, hatte ich das Gefühl, ist nicht so stark, weil ich lieber mit den Leuten quatsch, Indoor oder so. Ne? Und dann war ich mal in England und die machen es alle. Und dann dachte ich, ach wie cool, das ist gar keine Schwäche, das ist einfach eine Brücke zum Zuschauer bauen. Mhm. Also an einem Abend, der schwieriger ist in England, dann bauen die Brücke zum Zuschauer und holen die wieder mit rein. Von daher, in Deutschland wird das als Streetie bezeichnet, wenn ich mit den Leuten ein bisschen quatsch. Wobei heutzutage die neue Generation macht das natürlich auch lieber, aber das ist für mich so eine Parallele von der Straße und der Bühne, die ich liebe. Ja.
Jetzt hast du es schon angesprochen, dein neues Solo-Programm, du öffnest die Türen oder in deinem Privatleben. Woher kam der Impuls, das in diese Richtung zu machen?
Ich schreibe ein bisschen für andere Komiker, nicht viel. Und wenn ich für die schreibe und die mir ein Thema geben, muss ich erstmal, weil ich keine Bildung habe, bei Wikipedia lesen. Ja. Und dann ging es jetzt darum, ich wollte wissen, wenn ich Komiker bleiben möchte in dieser Szene, möchte ich versuchen, innerhalb von 12 Monaten ein neues Solo aufzubauen. Für mich als Challenge. Ja. Und dadurch, dass ich Family habe, mittlerweile 3 Kinder, dieses Jahr ist das 3. dazugekommen, und ich meine Familie liebe und mit denen gerne Zeit verbringe, war halt die Frage, ich toure, verbringe Zeit mit der Family und will ein neues Solo erarbeiten, was ist das Thema? Und dann habe ich erstmal 500 Sätze geschrieben und dann angefangen, darauf Gags zu schreiben. Und dann irgendwann dachte ich, wenn ich mir jetzt ein Thema, also wovon habe ich Ahnung? Ich habe also keine Bildung und dann auch keine Ahnung von irgendwas Speziellem. Und dann dachte ich, ich rede über meine Familie, weil das ist das, was ich täglich mache und liebe. Und dann kann ich auch mit denen einfach Zeit verbringen und ein bisschen mehr beobachten und da meine Energie raus oder meine kreative Quelle haben. Weil sonst müsste ich mir erstmal wieder Wissen aneignen, worüber ich dann erzähle. Und das wäre der zeitliche Aufwand zu groß. Und dann, das war halt der Impuls, einfach zu sagen, ja, okay, ich rede über meine Family, es ist nah dran, ich bin kein Typ, der irgendwelche Sachen auswendig lernen kann und die bringen, dann lachen die Leute nicht, weil ich vielleicht noch nicht so im Training bin oder so. Für mich muss es immer was Echtes haben von mir, damit es funktioniert auf der Bühne oder so. Also viel ist ja auch Therapie. Wenn ich erzähle, ich gehe zum Arzt und der Facharzt mal sehr beruflich, ich sage, ich bin Komiker, muss ich sie kennen, sagt der Arzt oder so. Ne? Dann ist es für mich, im echten Leben antworte ich sowas wie, nee, von mir gibt es wahrscheinlich 5000. Aber auf der Bühne schreibe ich, weil es mich so geärgert hat, einen Witz drüber und bringe den jeden Abend auf die Bühne, so eine Art Therapie. Und das war der Impuls, über meine Familie zu reden.
Lass uns mal kurz teilhaben an, wie funktioniert das, wenn du anfängst zu schreiben, weil du sagst, du hast das Ziel gehabt, die Challenge innerhalb von 12 Monaten dieses Programm zu entwickeln. Gehst du dann mit Teilen vorher schon raus und probierst sie aus? Ja. Wie funktioniert das?
Ich habe 500 Setups geschrieben, also 500 Sätze aus dem Alltag und habe auf 200 dann Witze, also Pointen geschrieben, auf 200 Setups, verschiedene Pointenmöglichkeiten. Das ist eine rein technische Schreibarbeit. Und da suche ich mir die besten raus und bei einem Abend, der gut ist, oder es gibt Formate wie Komische Nacht, da spielen wir 5-mal am Abend 25 Minuten vor unterschiedlichem Publikum. Und das nennt man so Sandwich wahrscheinlich. Ne? Ich bringe einen Gag, der stark ist, den ich kenne von meinem Material, dann teste ich halt so 9 von meinen geschriebenen Witzen, einen Gag einfach. Und wenn der nicht ankommt, haue ich danach halt wieder sandwichmäßig einen guten Gag raus, den ich kenne. Das heißt, ich baue das, guck, wo es thematisch reinpasst und baue das dann ein. Und dann teste ich bis zu 5 bis 10 Witzen an einem Abend bei einer komischen Nacht. Ansonsten so 1-2 Witze mal. Und dann ist es so, ich habe wirklich Witze getestet und wenn die Leute einmal gelacht haben, dann habe ich die auf eine Liste gepackt mit Zuschauer gelacht, hatte ich so Gagliste und dann vergessen. Und dann einfach nächsten Witze getestet und wenn die einmal gelacht haben, wieder auf eine und vergessen. Oder wenn ich gutes Gefühl dabei hatte, dann hatte ich Ende des Jahres so eine Liste. Wahrscheinlich waren da auch nur 40, 50 Witze bei oder so. Das ist die eine Art, wie ich reingegangen bin. Das heißt, ich wusste, ich habe da so Material, wo die Leute lachen. Auch von denen sind dann natürlich im Endeffekt manche rausgeflogen. Das andere ist, ich habe autobiografische Kurzgeschichten geschrieben über meine Family, über sonst was und habe dann da Gags reingearbeitet.
Also so. Und wie ist das mit Sachen, die du ausprobierst und du das Gefühl hast, die haben an dem Abend nicht funktioniert?
Ich bin der Wegwerftyp.
Die gehen dann sofort weg.
Ja. Also, wenn ich... Es gibt einen Witz zum Beispiel, an dem habe ich festgehalten, der einfach nicht funktioniert hat. Und da tue ich mich dann schwer, den wegzuwerfen. Ich habe, der Witz ist, ich habe mein Sohn zu Fasching ist wollte als Fisch gehen oder als Meerjungmann und wir haben ihm ein sehr skurriles Kostüm gebastelt. Wir haben ihn als Fischstäbchen hingeschickt, was ich einfach ein geiles Bild finde und es hat nicht funktioniert. Ich weiß die Formulierung nicht mehr, es ist schon zu lange her, ein Jahr oder so. Und ich habe an der Formulierung gebastelt, er hat einfach nicht funktioniert. 5-mal oder so. Und dann habe ich den Kollegen erzählt, die im Backstage immer gelacht, auf der Bühne zum Verrecken nicht. Und dann lasse ich davon los. Im Solo gibt es so Sachen, wo ich das Gefühl habe, die Leute lachen noch nicht, aber da ist was dran. Dann bleibe ich dran. Und es gibt eine Situation, die ich 3-mal wiederhole im Solo und die war am Anfang nicht witzig. Und ich bin aber dran geblieben und dann hast du sie zum Funktionieren gebracht.
Und ist dein Plan in den 12 Monaten aufgegangen?
Ich habe letztes Jahr die Show angefangen zu schreiben. Ich hatte im April die ersten Vorpremieren, da hatte ich so eine gute Hälfte zusammen. Und dann im Endeffekt habe ich 90 Minuten spielt man bei einem Abendfilmprogramm, also für die Leute, die das nicht wissen. Genau, 90 Minuten spielt man, also 2x45 mit Pause. Und ich habe insgesamt 15 Minuten Material übernommen aus dem alten Solo-Programm. Also diese 8 Minuten Comedy-Zauberei, die du gestern gesehen hast, zum Beispiel Cast Maybe Joe zum Schluss. Und sonst noch so 7 Minuten, 2 Minuten Neukölln und zwischendurch so ein paar Witze aus dem alten Programm. 5 Minuten mache ich Impro und 75 Minuten habe ich tatsächlich außer Feder neu geschrieben und entwickelt über die Zeit. Ja. Also es ist aufgegangen. Ich habe im Endeffekt schreibt man ein Jahr und muss dann ein Jahr die Show einspielen. Die verändert sich ja brutal und es kommen 20 Witze schon nur durchs Spielen zusammen in 10 Shows. Am jeden Abend ein gutes Gefühl hast, gehst du raus frei und dann entwickelt man das.
Was ist deine Herangehensweise, um die 75 Minuten auch in den Kopf zu bekommen? Also ist das wirklich so häppchenweise oder was ist der Plan von?
Das größte Problem. Ja. Weil ich denke effizient. Ich habe Kollegen jetzt, Johannes Flöck, grandioser Kollege, der hat erzählt, er hatte jetzt schon Vorpremiere oder Testshows und da liest er ganz viel ab.
Ja.
Denkst du, krass. Und der macht es anders, der schreibt das komplette Programm und überarbeitet das die ganze Zeit. Jeden Tag, wenn er dran ist, überarbeitet. Dann spielt das ein und das Ding ist da. Boah, geil. Also Respekt. Der hat aber auch schon viele Programme rausgehauen, der ist ewig dabei. Bei mir mit diesem Auswendiglernen, ich denke, wenn ich das jetzt auswendig lerne, das aber so nicht funktioniert, ich es nochmal ändern muss, dann muss ich ja alles wieder abändern. Also es ist tatsächlich keine uninteressante Frage. Ne? Ich arbeite in kleinen Sets von 3 bis 5 Minuten.
Die du dann immer weiter ranbaust.
Genau, und die kann ich dann auch verändern oder so. Und ich habe eine Liste auf der Bühne stehen und ich habe die Show 15 Mal gespielt. Ja, 18 Mal gespielt mit Vorpremiere. Und ich spiele sie morgen nochmal und ich muss wieder im Zug eine Stunde lernen. Also, wenn ich es 2 Wochen nicht spiele, muss ich es wieder lernen, weil ich so noch Sachen verändere. Aber, ist ganz interessant, ich baue mir Bilder. Also, es gibt so ein Buch, das ist die beste Investition meines Lebens. Bei Aldi für 1 Euro Lerntechniken.
Ja.
Ohne Scheiß. Und da geht es darum, wenn du die linke und rechte Gehirnhälfte connectest, dann fallen die Informationen nicht so schnell durch. Ja. Also, wenn, zum Beispiel, wenn Bernd hat uns gestern coole Geschichten erzählt, davon weißt du bestimmt heute noch eine ganze Story, weil man die visualisiert, während er die erzählt. Aber wenn du den Text einfach lernst, dann fällt die Information durch. Und so baue ich Bilder und gibt so Lerntechniken, wie ich Bilder baue in meinem Kopf und verknüpfe das letzte Bild von dem letzten Gag mit dem ersten Gag und dann weiß ich, wo es lang geht. Aber dieses Bilderbauen ist für mich sehr anstrengend, aber funktioniert. Und dadurch ist es ziemlich safe, die Information dann im Kopf. Ja.
Ja. Nochmal, tatsächlich nochmal ganz weit zurück. Wenn du überlegst, so was du heute machst, war das, wie sah es als Kind aus? Gab es da einen anderen Berufswunsch oder war das schon immer klar, okay, du musst alleine mit dem Hintergrund einer Künstlerfamilie auf jeden Fall auch in diese Richtung gehen? War dir das klar oder gab es irgendwie doch den Klassiker Feuerwehrmann, keine Ahnung?
Ja, also ich wollte dann irgendwann, das war so, war ich 14, 15, Tierpfleger werden.
Ja.
Weil ich dachte so, du merkst ja, die Realität schlägt ja zu. In der Schule war ich nie gut und dann ist klar, okay, Arzt wird es nicht, Tierarzt auch nicht, also wahrscheinlich Tierpfleger. Und dann romantisierst du das natürlich in deinem Kopf, weil dann denkst du, ja, dann bin ich im Zoo und kann mich um die Affen kümmern oder so. Und Tierpfleger kann wahrscheinlich auch echt ein anstrengender Job sein, so wenn du bei Versuchsmäusen, die nur töten musst oder die Scheiße auslernen, ist vielleicht nicht gerade der Traumjob. Und es war aber auch nur so eine Flucht davor, weil meine Schwester auf der Artistenschule war schon 1 Jahr und ich eigentlich auch hin wollte, aber mich nicht getraut habe dann. Und dann habe ich mit 15 gesagt, doch, ich mache doch die Aufnahmeprüfung und ich werde Artist. Und wenn du auf Artistenschule bist, dann ist natürlich erstmal dieser Tunnelblick, alle in der Klasse wollen Artisten werden. Und das ist das Größte. Und dann geht's, wow, es gibt so ein Varieté wie Wintergarten oder die GOPs. Wenn du da einmal drin bist, dann hast du es geschafft. Oder Friedrichsbau, Stuttgart oder so. Und, oder etc. Bochum. Und so, das ist dann das Endziel, Varieté. Dann ganz lange. Dann habe ich die Artistenschule abgebrochen, dann habe ich im Callcenter gearbeitet. Und ich baue mir immer so Pläne. Dann habe ich im Callcenter gearbeitet und wollte irgendwann ein eigenes Callcenter haben. Oder dann habe ich gepierst und dann habe ich mich selbstständig gemacht und wollte selber dann so als Piercer durchstarten. Und so war halt ganz lange auf der Suche. Und dann habe ich halt mit meinem Vater 2 Jahre gearbeitet und dann konnte ich davon leben, habe meine artistischen Fähigkeiten wieder reingenommen. Und nee, also es gab nie so was richtig Cooles. Und ja, ich glaube schon, ich mache das auch mit meinem Vater zu Gefallen oder so, dieses Kunstding. Also wenn du sagst, gab es irgendeinen anderen Traum, für mich war es klar, ich bin in so einer Kleinkunstfamilie aufgewachsen und die Mehrheitsgesellschaft hat ja immer uns suggeriert, das ist kein richtiger Job, also mussten wir immer dafür kämpfen, dass es ein richtiger Job ist. Und ich war immer der Meinung, das ist ein richtiger Job. Und heutzutage denke ich aber auch, hä, wie lange geht so eine Artistenkarriere? Also Plan B ist immer geil, glaube ich.
Ja, und nochmal so in den praktischen Teil übergegangen, wenn du keine Ahnung, Solo spielst oder auch so wie gestern in der Mixshow, gibt es einen Punkt für dich am Abend, bevor du auf die Bühne gehst, der immer gleich ist? Also eine Klassikerfrage, hast du ein Ritual,
Ich habe
was du
Spaß mit
brauchst?
den Kollegen und konzentriere mich null auf das, was gleich passiert.
Ja.
Also in dem Moment, wo ich rausgehe, gehe ich raus. Und gestern, dadurch, dass ich moderiere und den Rahmen gebe, konzentriere ich mich nochmal auf die ersten drei Gags. Dass ich weiß, okay, Busfahrer, Schwiegermutter, Name. Und
Ja.
dann weiß ich, wo der Faden lang geht. Ansonsten, naja, ich wünsche den Kollegen gerne viel Spaß. So gestern so haben wir uns über die Schulter gespuckt, macht man auch nicht immer. Das ist ja in der Comedy-Szene sehr selten.
Ja.
Die jungen Leute sagen sowas wie, geh raus und fick sie. Das ist zum Beispiel ein Ritual. Ja? Also in diesem Podcast kann man das ja mal so
Ja,
verraten.
ja.
Die Backstage-Stories.
Ja.
Aber
Ja, das ist
es
auch.
gibt, genau, also ich lenke mich eher ab oder ich habe einfach Spaß mit den Kollegen und bin da im Backstage bei den Kollegen. Und ja, nee, es
Ja,
gibt kein
finde ich halt,
Ritual.
ja, aber schön, dass du das so sagst, weil ich finde halt tatsächlich auch gerade in so einer, in so einem Format, was wir gestern ja Abend auch wieder gespielt haben, finde ich, ist das halt so das A und O, ne? Irgendwie zu sagen, auch wenn das nur eine kurze Zeit ist, dass man sagt, okay, wir finden halt irgendwie relativ schnell irgendwie eine Connection zueinander,
Voll,
dass
voll.
man irgendwie sagt, aber okay, schön, dass ihr da seid und schön, dass wir irgendwie diesen Abend gestalten und das, ja, finde ich halt irgendwie ziemlich, also es ist fast wichtiger als zu sagen, ist das jetzt alles, was wir da tun, so durchgestylt? Also, ne, also ohne das jetzt irgendwie in der Qualität abwerten zu wollen, aber ich finde halt,
Wobei bei
dass.
euch ist ja beides so. Ihr seid eine der wenigen, was ich aber auch gut finde, die halt ein Finale mal durchstellen. Das gibt es halt sonst nicht. Und sonst ist es einfach unsauber. Immer.
Ja.
Oder man steht halt rum wie so ein Honk
Ich
und keiner
finde,
weiß, was man
es gibt nichts
tun soll.
Schlimmeres als eine Line an Künstler, die kein Taktgefühl haben. Das
Ja,
ist
das stimmt.
ein Film mit einem ganz schlechten Ende.
Ja, das stimmt.
Okay. Und wenn du trotzdem nochmal, du sagst, auch Artistenschule und irgendwie natürlich auch so ein bisschen auf der Suche sein nach seinem eigenen Weg, wenn du heute trotzdem so zurückblickst, mit deinen ja tatsächlich, ich war ein bisschen fast schon irritiert, als ich dein Alter gesehen habe, weil du
34.
wirkst so unfassbar
Alt durch
abgeklärt. Nee,
Drogen.
nein, 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 du. Ich finde tatsächlich, und deswegen finde ich das so spannend auch, dass wir das heute hier machen, weil ich finde, du bist so unfassbar großartig selbstreflektiert in dem, was du da tust. Wahrscheinlich auch unfassbar, das würdest du so wahrscheinlich gar nicht selber von dir sagen,
Doch,
aber
im Zweifel auch halt oft. Und das ist ja das Schlimme.
ja, okay, du siehst das als schlimm. Ich finde, mir gefällt das unfassbar. Trotzdem würde ich dir gerne die Frage stellen, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, rückblickend, wenn du heute auch jungen Menschen diese Frage beantworten müsstest, was würdest du mit ihnen auf den Weg geben, wenn sie genau das machen wollen, was du auch heute machst? Dann würdest du ihnen was sagen.
Ja, such den ordentlichen Job. Ich weiß es nicht. Ich bin doch kein. Ich weiß es nicht. Aber jeder hat wahrscheinlich immer das Gefühl, weil das sehr subjektiv ist, ne, ihm wurden Steine in den Weg gelegt. Also GOP zum Beispiel hatte ich nie gebucht. Die waren immer kurz davor. Und natürlich auch mit meiner Familiengeschichte zu tun, glaube ich auch, die mitschwingt. Und das ist immer so kurz davor. Doch, wir reden darüber, ne, dass es kurz davor war. Und ich bin tatsächlich da dem künstlerischen Direktor sehr dankbar, weil hätte er mich mal in eine Produktion gesteckt, weil da arbeitet man viele Monate, dann hätte ich nie dran gedacht, ein Soloprogramm zu entwickeln. Und ich glaube tatsächlich, das ist, ich lerne jetzt gerade Gebärdensprachen, das ist so eine Schulsituation und da hat eine Lehrerin die Leute gut reflektiert. Die hat zu einer gesagt, dir fehlt Struktur. Es ging um Linguistik, Sprachwissenschaft. In Gebärdensprache hatten wir eine Prüfung, auch die wir in Gebärdensprache selber gebärden mussten, also die Antworten.
Ja.
Und da ging die halt raus und die hat auch einen Realschulabschluss oder so und meinte, voilà, ich gebe dir gleich Struktur. Und war halt so sauer und du denkst halt so, aber es stimmt und wir sind einfach null reflektiert in dem Moment. Und ich glaube halt, das ist total gut, wenn jemand dann zum Beispiel da mich nicht bucht, war es wahrscheinlich auch nicht nur die Familie, sondern auch das, was ich abgeliefert habe, war noch nicht auf dem Stand, wo es war. Und ich glaube, das hat mich einfach stärker gemacht. Und dann stellt man sich drumherum auf, dass man halt davon leben kann. Und ich bin da einfach unendlich dankbar für, dass ich nie diese große Tour gemacht habe. Mittlerweile haben die angefragt, dann habe ich die Moderation mal abgesagt, weil ich dachte, nee, habe ich jetzt einfach keine Lust drauf. Oder so richtig wollt ihr es nicht, sonst würdet ihr mehr zahlen. Oder, oder da kann ich nicht oder so. Und es ist jetzt, da wäre ich niemals, hätte mich früh gebucht. Von daher denke ich einfach, gerade in der Comedy-Szene wird man schnell ungeduldig und man denkt, mein Material ist schon da, warum buchen die mich alle nicht? Und manchmal braucht es einfach in 2 Jahren, dass die Leute Bescheid wissen. Ich glaube halt einfach dranbleiben. Und auch ein blöder Ratschlag, aber zu sagen, du musst bedingungslos an dich glauben. Und da bin ich oft im Clinch mit mir, weil ich das nicht bedingungslos tue. Und ich halt aber auch Leute sehe in Berlin auf offenen Bühnen, die seit 10 Jahren bedingungslos an sich glauben und auf der Stelle bleiben. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es halt aber so tolle Talente, wo ich denke, glaub mal 20% mehr und du machst Karriere. Also ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo man, wenn man das Gefühl hat, man wird da zurückgeworfen, bedingungslos an sich glauben muss. Und da darf man halt eben nicht zweifeln und sich in Frage stellen, sondern geh raus und hab Spaß und mach das, was du tust. Du tust mit dem Herzen. Ich glaube, aber es kommt eh, wie es kommt. Also, aber ich glaube, dieses bedingungslose Glauben ist schon so ein Ding, was manchen gut tut.
So. Absolut.
Wobei ja viele sagen, ja, die jungen, arroganten Komiker und so, ich, ja, gibt's immer.
Einer meiner neuen fantastischen Rubriken auch in diesem Podcast ist der unvollendete Satz. Das möchte ich gerne mit dir jetzt auch machen. Und zwar
würde ich mal die Position wechseln. Ich hoffe, man hört es
nicht. Ja, es ist live. Fange ich einfach an. Das habe ich schon 2-3 Mal ausprobiert. Und zwar geht das für dich ganz persönlich. Ich bin froh, dass ich nicht
einen Riesenpenis habe.
Ja, das ist auch kurz und knapp. Auch eine schöne Antwort.
Wir könnten ja drüber auch jetzt noch eine halbe Stunde philosophieren, aber ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, in die du es haben willst.
Ja, das Ding ist natürlich einfach, ich habe noch dieses Bild von gestern im Kopf und ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie versucht, das loszuwerden.
Viele denken ja, wenn ich den nach hinten klemme, dass der groß sein muss. Viele Frauen kommen danach und viele denken auch, es tut weh.
Ja.
Tut nicht weh. Also nennt man männliche Vagina, googelt es einfach mal. Ja. Dann werdet ihr vielleicht Bilder finden von dem, über was wir reden. Wolltest du den Podcast auf diesem Niveau haben? Nein, ich habe so viele schlaue Sachen gesagt, hatte ich das Gefühl, ich erde uns einfach mal wieder.
Ja, es muss zwischendurch auch mal gebrochen werden, absolut. Okay, letzte Frage, die tatsächlich noch jetzt zusätzlich hereinkommt nach diesem kleinen Fiasko. Nochmal, das Ziel zu haben, innerhalb von 12 Monaten ein neues Soloprogramm zu schreiben. Was ist dein Energietreiber? Was ist dein Motor, da dran zu bleiben? Genau.
Naja, ich wollte gucken, ob, wenn man Komiker in Deutschland ist und davon das halt so 20 Jahre macht oder so, dann ist es normal, dass Leute nach 2 oder 3 Jahren ein neues Solo raushauen.
Ja.
Und um das machen zu können, dachte ich, ich will mal gucken, ob ich es kann, weil sonst müsste man sich tatsächlich was anderes überlegen, wenn man merkt, ich kann es nicht oder das macht keinen Spaß oder so. Und das war mein Motor zu sagen, wenn ich wirklich Komiker sein will, für die Zukunft, für mich, dann möchte ich auch, und ich meine, innerhalb von 12 Monaten, ich habe, im Endeffekt sind es ja 2 Jahre, weil ein Jahr spielt man es ja ein Jahr schreibt man es, und ich habe 75 Minuten neu geschrieben, 5 Minuten improvisiere ich und 10 Minuten habe ich übernommen, oder 15 Minuten übernommen, 70 Minuten geschrieben. Also im Endeffekt habe ich ja auch keine kompletten 99 Minuten geschrieben, so. Sondern 70. Und was war der Antreiber? Ja, zu gucken, bin ich Komiker? Für mich. Also ganz privates, blödes Ding. Einfach zu sagen, ich will es wissen.
Ja.
Für mich, das ist der Motor. So.
Cool. Zum Abschluss möchte ich dir natürlich auch die Chance geben, mir eine Frage zu stellen. Also ich sage es nochmal, eine Frage. Und
Gott, jetzt muss ich überlegen. Ja, rede mal kurz weiter, während ich überlege.
Ja. Ich kann für die Leute da draußen unbedingt noch sagen, gerade was das neue Programm von Archie angeht, guckt euch gerne die Homepage an. Es gibt unfassbar sensationelles Bildmaterial zu dieser Show, die das ganz klar auf den Punkt bringt, um was es da geht. Deine Kinder sind mit da drauf in einem unfassbar tollen Look.
Ein Kind, ein Neffe.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ganz großartig und
hat ich habe die Frage schon.
Ja, okay.
Ja, weil es wurde schon, es zog sich schon leicht.
Ja.
Ralf, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ach du Scheiße, ja, das
ist ein ehrlich geantwortet. Ja, aber das interessiert mich jetzt, weil Ralf, muss man ja sagen, ist schon, jemand, den ich kennengelernt habe, der, vor dem ich einfach Respekt habe und der halt einfach immer so krasse Positionen hat. Und was? Aber ja, naja, so beruflich gesehen halt, so, weißt du, so von so Firmen da einfach ganz oben. Und auch hier, Schmidt und Tour ist das erste Mal oder die ersten Male, wo ich dich dann so menschlich kennengelernt habe.
Ja.
Und
da, das ist eine krasse Position.
Eine berufliche Position.
Achso.
Natürlich, überleg doch mal, was du gemacht hast.
Nee, ich glaube, ich habe da einfach eine gute Klarheit, also ja, eine Klarheit vielleicht. Ja,
ja, aber für einen Künstler, für einen Künstler bist du immer quasi der Booker oder der Chef oder halt der, der Shows kreiert und Visionen hat. Also schon einfach eine ganz andere Hausnummer oder so, weißt du?
Ja, also man sieht das wahrscheinlich selten so, aber trotzdem mal danke. Also
ja.
Trotzdem die Frage,
Das
ist eine Klassikerfrage. Und es ist, wir haben...
Ja, wo willst du denn noch hin?
Das ist ja die Frage, nicht genau. Nein, ich habe tatsächlich, für mich ist die größte Aufgabe tatsächlich darin, das zu tun, wo meine Leidenschaft drin steckt und auch, und das habe ich so letzten anderthalb Jahre extrem für mich herausgearbeitet. Ich liebe es, einen Sinn zu stiften, also etwas Sinnstiftendes auch zu tun. Und das kann natürlich gerne in 5 Jahren auch noch größer werden. Also, weil ich das einfach als ein unfassbares Privileg auch empfinde. Auch zum Beispiel gestern Abend, dass wir einfach in sehr kurzen, knappen Zeit einfach den 700 Menschen, die da waren, einfach eine tolle Zeit geschenkt haben. Und dafür das in der wenigen Zeit. Und deswegen finde ich, sind gerade so Themen wie Energie und auch Emotionen auch untereinander, finde ich halt für mich halt so groß angelegte Themen, die mich beschäftigen, wo ich mich selber beschäftige, wo ich einfach auch Lust habe, mich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie kann man das irgendwie auch gut miteinander verbinden. Und deswegen ist auch gerade, was du angesprochen hast, irgendwie beim Einrichten einfach eine gute Energie, eine gute Stimmung zu haben, weil sich das für mich automatisch dann auch abends auf die Bühne übertragen wird. Und in dem möchte ich irgendwie ganz gerne in 5 Jahren noch weiter wachsen und dann einfach schauen und offen sein, was da noch kommen kann. Genau.
Also man hört, Ralf wird in die Politik gehen. Es ist sehr offen und neutral formuliert.
Und aber trotzdem, ich möchte dir auf jeden Fall jetzt schon danken, weil du hast mir gestern einen ganz großartigen Tipp gegeben, den ich heute direkt umsetzen werde.
Oh yeah.
Archie hat mir nämlich ein Feedback gegeben auf die ersten Folgen und meinte, was cool wäre, wenn es am Ende nochmal so ein kleines Resümee geben würde mit den Top 3, Top 4 Dingen. Aus dem Gespräch auch heute mit Archie und für euch.
Die man sich rausziehen kann.
Die man sich rausziehen kann, neben den, dass wir jetzt alle wissen, wie groß oder klein Archies Penis ist.
Du hast es schon auf so ein schönes Niveau gebracht, jetzt brichst du zum Schluss das Thema nochmal runter.
Ja. Und zwar, aber aus der Folge heute mit Archie kann man sich folgende Punkte mitnehmen. Punkt 1, bei Aldi gibt es richtig geilen Scheiß auch für 1 Euro. Und jetzt wirklich ernst gemeint auch, das habe ich tatsächlich mitgenommen, bleibt neugierig und bleibt auf der Suche, dann werdet ihr auch euren Weg finden. Auch gerne dabei, auch wenn man ein großes Ziel hat, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Joe kennst, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück, ne? Das ist ja so ein bisschen auch die Metapher dazu. Das heißt, wenn man ein großes Ziel hat, alles immer schön, auch schön, einen schön. Schritt nach den anderen gehen und das Ziel im Blick haben und das nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das Schönste tatsächlich, bedingungslos an sich selber zu glauben.
Halt aber auch nicht nur, aber ich bin auch im Clinch-Spiel.
Das
war großartig gesagt, das war ein tolles Schluss. Ich bin stolz auf dich.
Ralf. Ich habe, weißt du, nebenbei sich das zu notieren, das zu merken.
Hammer. So. Ich dachte gerade zum Schluss, dachte ich so, er hat sich keine Notizen gemacht, aber ist auch schwer umzusetzen. Aber er hat ja heimlich nebenbei geschrieben, während ich in meiner Welt rumüberlegt habe. Vielen Dank, will ich mal sagen zum Schluss.
Ich danke dir. Wir sind tatsächlich so ein bisschen, man kann das ja auch ehrlich sagen, so ein bisschen auch in Zeitdruck, weil die Hausdame jetzt schon dreimal geklopft hat am Hotelzimmer. Aber wir haben jetzt trotzdem 35 Minuten. Ich danke dir sehr für die Einblicke, für deine Informationen, für die Zeit. Das war wirklich sehr nett. Ich weiß, und da dass wir könnten hier auch 2 Stunden sitzen, ohne Problem. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal...
Ich nicke, nur zur Information. Ich nicke gerade. Ich bin noch da. Es ist nicht so, dass ich schon gegangen bin.
Wir haben ein Thema komplett ausgelassen. Ich wollte mit dir echt noch über Gebärdensprache reden. Das finde ich, ist vielleicht ein guter Anstoß, dass wir tatsächlich vielleicht eine extra Folge dazu machen, weil ja, ich glaube einfach, dass wir da ganz viel drüber erfahren und erzählen können.
Was wir machen können, ist, dass ich mal jemanden mitbringe, der taub ist, und dann sprechen wir über Gebärdensprache, weil ich bin ja hörend.
Ja.
Also ich kann ja nur über meine Erlebnisse sprechen und nicht über Gebärdensprache. Ja.
Also das ist, ein großartiges, wichtiges Thema, und das sollten wir tatsächlich mal den nötigen
Und Raum interessant dafür. Einfach, voll, auf jeden Fall. Ja, ja.
Also, vielen Dank, schönen Tag dir und großartig.
Das war sie, die heutige Folge, und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life. Und bis dahin sage ich Ciao und Tschüss aus Hamburg, euer Ralf Zimmermann.